Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einem gerade noch trinkenden Bela Ander. Herzlich willkommen. Runtergeschluckt?
Runtergeschluckt, Frau Köster, danke.
Schönen guten Morgen. Viele kennen Sie ja noch aus Ihrer Zeit im Bundespresseamt. Sie waren Regierungssprecher unter Gerhard Schröder von 2002 bis 2005. Und Sie haben jetzt eine Agentur für Kommunikation mit Sitz, ich glaube, in Hannover und München. Wo sind Sie denn jetzt hergekommen?
Ich bin jetzt gekommen aus dem Hotel, aber vorher bin ich aus Hannover gekommen, tatsächlich gestern Abend. Da ist mir was ganz Witziges passiert. Ich ging auf den Bahnsteig, war auch 5 Minuten früher da als sonst und bin ich immer so ziemlich just in time. Und da stand so eine Anzeige, 20 Minuten kommt der Zug zu spät. Ich habe also gedacht, hast noch Zeit, dir einen Kaffee zu holen, ging runter, kam 1 Minute nach der verabredeten, also Abfahrtszeit dann hoch und der Bahnsteig war leer. Da hat es der Zug tatsächlich geschafft, pünktlich zu kommen und pünktlich loszufahren. Aber ohne mich, ich bin ein bisschen später gefahren, hat auch geklappt.
Aber es war trotzdem nicht zu stressig für Sie jetzt?
Nein, es war super. Ja, gut. Also gute Anreise. Vielen Dank. Auch aus Hannover ist das ja hier alles nah in Deutschland.
Kann sie denn eine unpünktliche Bahn auf die Palme bringen? Sie wirken so relaxed. Was bringt sie auf die Palme?
Mich nicht mehr und witzigerweise die meisten Mitfahrer auch nicht mehr. Also es kann passieren, was will. Der Strom kann ausfallen, die Klimaanlage, die Toiletten nicht funktionieren. Es gibt nichts im Bistro. Die Menschen sind so unglaublich relaxed geworden. Ich fahre ja halt ein bisschen länger schon durch Deutschland und auch sonst rum. Vor 3, 4 Jahren hätte es da Aufstände gegeben. Die Leute hätten sich aufgeregt und heute ist so dieser Spruch, alles gut. Entweder haben sich die Menschen ihrem Schicksal ergeben und denken, das wird sowieso nichts mehr, irgendwann komme ich schon an. Oder ist es eine neue Lässigkeit nach Deutschland eingekehrt mit diesem Sommer? Ich weiß es nicht, ist aber auffallend.
Ist aber auf der einen Seite eine Lässigkeit, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein höheres Aggressionspotenzial. Davon hören wir natürlich auch immer wieder. Wie erklären Sie sich das dann?
Ja, das zeigt sich ja in anderen Bereichen. Vielleicht nicht so in den Alltagsdingen. Das ist im Politischen, sehen wir das ja auch, dass die Menschen zunehmend ungeduldig werden, glauben, ihre Entscheidung oder ihre Lebenslage bildet sich nicht ab oder wird nicht direkt umgesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass wir gewohnt sind, dass Dinge schnell passieren, direkt passieren. Wenn wir es einkaufen, dann ist es ein Mausklick und meistens, je nachdem, mit wem wir bestellen, dann auch innerhalb von 2, 3 Tagen da und auch verfügbar. Und diesen Anspruch, den haben Menschen zunehmend auch gegenüber ihrem täglichen Umfeld. Irgendwas muss da sein, funktionieren, passieren. Das ist sicherlich ein Grund dafür.
Schließt aber dann die Deutsche Bahn aus, wie wir gerade erfahren haben. Ja. Sie sind geboren in der ehemaligen Bundeshauptstadt in Bonn. Ihr Vater ein Ungar, Ihre Mutter Deutsche. Gibt es noch Verbindungen nach Bonn?
Ja, meine Mutter lebt da noch, viele Freunde aus der damaligen Zeit sind noch da und insofern, ich war jetzt gerade vor einem Monat da, aber ansonsten hat sich mein Lebensmittelpunkt doch mehr Richtung Berlin verlagert dann auch oder jetzt Hannover und München und es sind vor allen Dingen die Erinnerungen, die mich da prägen, aufgewachsen zu sein in dieser damals kleinen Stadt am Rhein, wo Politik der zentrale Punkt war, aber doch irgendwie auch schon damals entfernt von den Menschen, die da lebten. Denn meistens waren Politiker ja da von Montag bis Freitag, fuhren dann wieder ins Wochenende. Es gab nur wenige, die dann tatsächlich in Bonn waren und die man durch die Straßen schlendern sah. Aber es gab viele Diplomaten da und mit den Kindern bin ich groß geworden und die brachten eine große Internationalität da rein. Also das war schon toll.
Wenn Sie sich an Ihre Zeit erinnern im Bundespresseamt und das vergleichen mit Ihrer heutigen Arbeit in einer PR-Agentur für Kommunikation, welche Parallelen gibt es da?
Es gibt natürlich die Parallele, dass beides zu tun hat mit Kommunikation. Als Regierungssprecher habe ich die Politik der Bundesregierung erklärt oder versucht zu erklären, je nachdem, wem man da glaubt. Und natürlich auch ein großes Haus geleitet, eine Behörde mit mehr als 600, 700 Mitarbeitern mit Standorten in Bonn und in Berlin. Und das hat natürlich jeden Tag aufgrund der Aktualität eine neue Lage gegeben, neue Themen. Ich musste zu aktuellen Dingen, egal was passiert, ob es nun der Irak-Krieg war oder die Agenda 2010, auch längerfristige Kommunikationslinien entwerfen. Das ist sicherlich gleich. Anders ist natürlich, dass es jetzt mein Unternehmen ist und ich eigenverantwortlich handle für das, was ich tue und mache.
Wenn wir jetzt mal die Kommunikation im Bundespresseamt herausgreifen, Sie haben die Agenda Agenda 2010 schon erwähnt. Sie wurden damals dafür erst heftigst kritisiert und dann als PR-Mann des Jahres ausgezeichnet. Und wenn wir jetzt mal die Auswirkungen und all das beiseite nehmen, allein nur von der Kommunikationsseite her. Ich glaube, es gab die Rede im Bundestag von Gerhard Schröder am, wann war's, der 14. März 2003. Inwieweit waren Sie vorher über all das informiert und sind dann vorgegangen, Ihre einzelnen Schritte?
Es gab ja schon sehr früh Gespräche über das, was kommt. Ich kann mich erinnern, dass wir an einem 6. Dezember, das muss dann 2002 gewesen sein, in einem hohen Gebäude in Berlin zusammengesessen haben. Frank-Walter Steinmeier war dabei, einige Experten aus unserer Runde und über die Grundzüge der Agenda gesprochen haben. Die hat sich dann weiterentwickelt, natürlich im Zuge der nächsten Monate. Und es gab dann so einen Leak im Tagesspiegel, Berliner Tagesspiegel, über das, was da kommt. Und auf einmal war die ganze Republik in Aufruhr, weil ein bisschen hat man auch diese Veränderung herbeigesehen. Man merkte, da gab es einen Stau an Veränderungen, es musste was kommen. Und dann war eine der großen Schwierigkeiten der Kommunikation, zu erklären, was noch nicht da war. Das ist so, als würden Sie als Auto quasi Kommunikator ein Modell erklären, was erst in 2 Jahren vom Band läuft.
Die Niederlande wurden als Beispiel genommen.
Die hatten ein besonderes Modell, das Polder-Modell entwickelt, wo es darum ging, auch die Arbeitsmarktpolitik auf neue Füße zu stellen. Es gab ja damals keine Bundesarbeitsagenturen, es gab Ämter, behaftet mit dem Muff von vielen, vielen Jahren. Unorganisation, Unorganisiertheit und nicht den wirklichen Willen, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Das wurde denen vorgeworfen. Damit wollte die Agenda Schluss machen, mit vielen anderen Dingen auch, und Deutschland neu und wettbewerbsfähig machen. Und da gab es natürlich massiven Widerstand von Seiten der Gewerkschaften, der Opposition, die eigentlich dafür hätte sein müssen und am Ende ja auch zugestimmt hat, weitgehend. Und das hat ein ganzes Land.
Die aber Schröder natürlich immer als Kanzler der faulen Hand bezeichnet hat.
Der ruhigen Hand. Ja.
So hat er sich genannt. Ja,
genau. Was natürlich totaler Quatsch war, weil ich kenne, jeder Bundeskanzler arbeitet wirklich von morgens bis abends, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit. Und Gerhard Schröder hat natürlich massiv, gerade in dieser Frage der Agenda 2010, gearbeitet, auch zum Wohle der Wirtschaft dieses Landes, wie wir heute sehen.
Es hat zu vielen Auswirkungen geführt. Die Wähler der SPD sind abgewandert, die Linke ist stark geworden, Rot-Grün wurde abgewählt. All diese Folgen waren damals bei dieser Pressekonferenz, die Sie dann gehalten haben, noch nicht absehbar. Oder hatten Sie ein mulmiges Gefühl, was das für Rot-Grün bedeuten kann?
Nein, das hatte ich nicht, weil ich auch genauso wie Gerhard Schröder davon überzeugt war, dass was passieren musste. Ein mulmiges Gefühl, wenn überhaupt, hatte ich nur, weil wir natürlich unsere Kampagne beginnen mussten, also Kampagne im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Öffentlichkeitskampagne, um die Öffentlichkeit zu informieren, ohne tatsächlich genau die Details benennen zu können, weil die natürlich alle noch in Abstimmung waren mit der Opposition im Vermittlungsausschuss. Deswegen haben wir uns konzentriert auf Überschriften erstmal und die Inhalte dann nachgereicht. Das war nicht jedem zu erklären, warum das notwendig ist, und brachte natürlich sehr viel Kritik auch an mir. Aber Sie haben es erwähnt, am Anfang heftig kritisiert, am Ende Kommunikator des Jahres. Das heißt, man muss nur warten können.
Ja, und wenn eine Regierung dann so abgewählt wird wie Rot-Grün damals, wie ein Neuanfang dann auch für einen Regierungssprecher aussieht, darüber sprechen wir dann
nachher. Aber es war keine Abwahl, sondern wir waren ungefähr 20% zurück und haben dann
die Vertrauensfrage, es gab dann Neuwahlen.
0,7% Abstand verloren. Also das war eine große Aufholjagd.
23 Regierungssprecher hat es in Deutschland seit 1949 gegeben. Bela Ander, SWR1-Leute. Sie waren das von 2002 bis 2005. Konrad Adenauer soll in 3 Jahren 4 Regierungssprecher verbraucht haben. Ich glaube, Helmut Kohl hat auch jede Menge verschlissen. Dann war es doch wahrscheinlich unter Schröder relativ handzahm.
Seit Gerhard Schröder war es dann relativ stabil. Also das gilt ja bis zum heutigen Tage. Tatsächlich, Konrad Adenauer hat in einer bestimmten Zeit sehr viel verschlissen. Er hat aber auch einen, mit dem er lange zusammengearbeitet hat, ähnlich wie Gerhard Schröder, Felix von Eckert war das. Und derjenige, der die Regierungssprecher am meisten ausgewechselt hat, das war Helmut Kohl. Die hielten manchmal auch noch ein paar Monate, weil er natürlich damals seine eigene Kommunikationszentrale im Kanzleramt hat. Seit Gerhard Schröder und bis heute ist das anders, als das Bundespresseamt und der Regierungssprecher der erste Ansprechpartner für Kommunikation nach außen und nach innen.
Trouble is my business soll wohl Conny Ahlers als Leitspruch gehabt haben, stand an seinem Büro. Er war Sprecher von Willy Brandt. Was stand an Ihrem Büro?
Den Spruch habe ich einfach übernommen, stand dann auf meinem Schreibtisch, weil das haben sie natürlich jeden Tag, Trouble. Sie haben Trouble mit den Journalisten, weil sie denen immer zu wenig Auskunft geben nach deren eigenem Verständnis. Sie haben Trouble innerhalb des eigenen Apparates, weil die meinen, sie haben wieder zu viel gesagt. Also das zu jonglieren, das ist wirklich jeden Tag Handstand auf der Rasierklinge und Macht aber auch Spaß.
Wie sieht denn dieses Jonglieren konkret aus? Es ist ja immer jemand noch näher dran. Bei Angela Merkel ist es Beate Baumann, über die gesagt wird, sie hat die gleiche Denkweise. Die können sich einfach so verständigen. Bei Ihnen war es zu der Zeit, war Steinmeier Kanzleramtschef. Der war natürlich ganz nah dran an Schröder. Und Sie mussten dazwischen reingrätschen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, indem ich oft im Kanzleramt war. Das Manko des Regierungssprechers ist in Deutschland ja, er sitzt nicht im Kanzleramt, kann er vielleicht so eine kleine Bleibe haben, aber er hat sein eigenes Haus, seine eigene Behörde im Grunde. Es ist sowas wie ein Amt, wird nur anders genannt. Also ein eigenes Ministerium wird nur Amt genannt, weil er eben nicht da sitzt, muss er oft dahin und muss oft den Kanzler begleiten und sich da die Informationen holen. Aber Conny Ahlers, den Sie erwähnt haben als ehemaligen Regierungssprecher, ist ein sehr gutes Beispiel, weil er hat das mal sehr gut beschrieben, dass er sich seine Informationen jeden Tag aufs Neue holen musste. Also wie ein Journalist, der recherchiert, muss auch ein Regierungssprecher, kann nicht darauf vertrauen, dass die Informationen einfach einem in den Mund flattern, sondern er muss bei den Abteilungsleitern anrufen, im Kanzleramt am besten, die er, zu denen er ein gutes Verhältnis haben muss, das habe ich entwickelt, und sich dann über Details mit denen besprechen. Denn ein Bundeskanzler oder auch eine Bundeskanzlerin hat nicht jeden Tag ausufernd Zeit, ihnen die Weltlage zu erklären, sondern erwartet natürlich, dass sie sich selber auf diesen Stand bringen. Sie können da fragen mal, wie schätzen wir dies oder das ein, und sehen schon an einem Augenaufschlag, so war das bei mir, bei Gerhard Schröder, ob man eine Sache gut findet oder nicht gut findet, und kann dann daraus ableiten, auch was man dazu sagen muss. Nur neben diesem persönlichen Kontakt zu dem jeweiligen Kanzler ist es natürlich wahnsinnig wichtig, sich eine Infrastruktur der Informationen aufzubauen im Haus.
Aber ist das auch Ursache dafür, dass oft so wenig dann bei rumkommt in Bundespressekonferenzen, dass ein Regierungssprecher dort sitzt und meistens nur mit Worten dann eben auch jonglieren muss, dass er sagt, ich kann eigentlich dazu nichts sagen?
Ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise. Und das war ja auch etwas, was man mir immer vorgeworfen hat, dass ich da wortreich erklärt habe, dass ich da nichts zu erklären habe. Nur es gibt für offizielle Kommunikation ja in der Regel einen bestimmten Moment, wann sie etwas sagen können und wann nicht. Das hat mit vielem zu tun. Entweder, meinetwegen, es gibt Verhandlungen hinter den Kulissen, die sind noch nicht abgeschlossen. Dann gibt es kein Ergebnis bis dahin. Das können Sie aber so offen nicht sagen. Es gibt kein Ergebnis, weil wir noch verhandeln.
Also warum können Sie es so offen nicht sagen?
Vielleicht ist das heute anders. Vielleicht kann man auch heute mit einer neuen Transparenz sagen. Und damals wurde daraus oftmals eine andere Geschichte abgeleitet. Hätte ich es dann offen gesagt oder in einem solchen Moment, dann wird die Regierung ist sich uneinig mit, ne, immer noch fragen, warum kommen die nicht zu Potte. Also aus diesem Eingeständnis wäre sofort negative Kommunikation abgeleitet worden. Deswegen musste man so ein bisschen schwurbeln, um den Kern manchmal auch dann nicht zu offenbaren. Vielleicht ist das heutzutage ein besserer Weg, die Dinge offen zu benennen, gerade wenn Präsidenten frei heraus twittern, was eigentlich noch Verschlusssache ist.
Aber wird es denn offen benannt? Sie nennen jetzt Donald Trump, aber auch da ist ja vieles unter Verschluss. Also ist diese Transparenz, die Sie erwähnen, ist sie denn wirklich da?
Es gibt eine hohe Transparenz, ja. Und dazu tragen vor allen Dingen auch Journalisten bei in den Bundespressekonferenzen, die natürlich nicht nur da fragen, sondern auch drumherum recherchieren. Und ich glaube, unsere Zeit ist super transparent, was das angeht. Die Möglichkeiten der Bürger, sich zu informieren, waren noch nie so gut. Nur man muss sie auch wahrnehmen.
Wenn wir uns jetzt ein Jahr zurückversetzen, in den August 2017, da haben Sie dann die Beraterschaft übernommen für Martin Schulz. Und Sie hatten, glaube ich, einen Gastbeitrag veröffentlicht in der Bild-Zeitung. Bis Ende 2015 waren Sie ja dort stellvertretender Chefredakteur. Wissen Sie noch, was Sie damals als Überschrift gewählt hatten?
Die Überschrift wähle ja nicht ich bei solchen Beiträgen, sondern die wählt die Redaktion. Aber es war so im Sinne, so kommt, kriegt Schulz noch die Kurve oder kommt er aus der Krise. Und dann habe ich ein paar Punkte aufgelistet, was er tun müsste. Witzigerweise rief er danach an, also dauerte eine Woche. Dann meldete sich einer seiner Mitarbeiter, dann er selbst, sagte, Mensch, hast du recht mit dem, was du schreibst. Selbst, ne? Wollen wir uns mal treffen? Und dann haben wir uns getroffen und ja, dann begann's.
Wie hätte denn Ihrer Meinung nach damals Martin Schulz noch die Kurve kriegen können von Ihren 6 Punkten? Was war da der erste?
Das weiß ich nicht mehr, weil ich das an einem Sonntagnachmittag einfach auf Bitten damals von Julian Reichelt, der mich anhielt, der hatte wohl ein Loch da in seiner Zeitung, geschrieben habe. Und das, was aktuell war, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe im Nachhinein gesehen, woran es gehapert hat. Und sicherlich war ein großer Manko, dass Martin Schulz zu lange zu weg war von der Bildfläche und erst spät begonnen hat, tatsächlich auch Wahlkampf zu machen, hätte viel früher damit beginnen sollen und er hätte authentischer sein sollen.
Na, es gab erst diesen großen Hype. Und
es gab den großen Hype und alle Leute haben gesagt, toll, dieser Mann, auf den warten wir. Es gab einen Riesenzuspruch, es gab Umfragen, die in die Höhe schnallten, schnell über 30%, 100% gewählt, auch ein völlig irres Ergebnis beim SPD-Parteitag. Und trotzdem, dann ist er abgetaucht. Dann gab es die Wahl in Nordrhein-Westfalen, da war er nicht präsent. Dann gab es, glaube ich, Saarland, da war er auch nicht präsent. Und dann kam er irgendwann zu seinem großen Unglück, wurde dann auch ein sehr enger Berater von ihm sehr krank, auf den er sich sehr verlassen hat. Ein anderer musste in Brüssel bleiben. Also seine zwei Stützen, die fehlten ihm. Und das war für ihn schon ein herber Einschlag.
Sie waren 98 auch Berater für Gerhard Schröder. Sie hatten, glaube ich, damals auch eine Biografie über ihn geschrieben. Rief Schröder Sie dann auch an und fragte Sie an oder wie lief das?
Das war so, also dieses Verhältnis zu Gerhard Schröder ist ja in den Jahren zwischen 1992 und 98 sehr gewachsen. Und in der Tat, ich habe ja dieses Buch geschrieben über ihn, die erste Biografie, und da habe ich drauf geschrieben auf den Klappentext, Gerhard Schröder schickt sich an, erster SPD-Kanzler nach Willy Brandt und Helmut Schmidt zu werden. Haben viele in Bonn, der Journalisten, damals nicht geglaubt, weil die alle auf Oskar Lafontaine gesetzt haben. Aber als es so kam, hatten wir ein besonderes Verhältnis, und er hat mich gefragt, in einem Sommer, im Sommer 1998, er saß damals, Vorgespräche gab es natürlich, aber da saß er zusammen mit Konrad R. Müller, ein berühmter Fotograf, der die ganzen Kanzlerporträts gemacht hat, die im Bundeskanzleramt hängen, im Restaurant Borchert in Berlin draußen. Es war ein warmer Sommerabend, und dann sagte er, ja, wollen wir reden, und wenn das klappt im Herbst, dann hast du dann Lust mitzumachen. Also so konkret war das immerhin, und ich habe gesagt, ja, das war für mich schon ein sehr schöner Moment, ja.
Und Sie kamen dann 99 erstmal als Parteiloser ins Bundespresseamt. Das hat Gerhard Schröder wahrscheinlich so lange nicht stehen lassen.
Das war ihm egal, insofern. Also 99 kamen wir aus familiären Gründen. Ich habe dann gebeten, dann, weil die Regierung damals noch in Bonn war, Anfang 99 dort anzufangen. Und dann tatsächlich, dann war ich bis 2002 stellvertretender Regierungssprecher und wurde dann Regierungssprecher.
Das Thema Vertrauen ist auch bei Angela Merkel inzwischen angekommen. Vertrauensverlust. Wie konnte es denn dazu überhaupt kommen, dass Politik, Bürger, Bürgerpolitik so nicht mehr funktioniert?
Es gibt eine Reihe von Themen, die Politik vielleicht vernachlässigt hat, zu artikulieren in den letzten Jahren oder manchmal auch Jahrzehnten. Und eines ist sicherlich die ganze Flüchtlingskrise gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Es kamen natürlich sehr viele Menschen zu uns. Erst willkommen, dann Probleme. Viele Menschen haben dann auch im Alltag erfahren, dass es nicht nur gute Erfahrungen gibt. Und trotzdem hat es eine große Welle gegeben der nur Positivberichterstattung. Ich weiß, dass ich aber selber dazu auch beigetragen bei Bild Online. Und dann zeigten sich aber auch die Probleme. Und indem man diese Probleme vielleicht anfangs negiert hat, zum Teil dann auch nicht thematisiert hat oder die Thematisierung anderen radikalen Kräften, der AfD zum Beispiel, überlassen hat, hat man natürlich viel preisgegeben, darauf zu reagieren oder das einzuordnen.
Ist das denn eine Angst vor einer Streitkultur? Denn Politik ist doch auch Streit. Und fehlt uns eine Streitkultur?
Das glaube ich nicht, denn in Politik wird viel gestritten, und es gibt weiterhin natürlich auch die Auseinandersetzung um Themen. Nehmen Sie die Rente jetzt heute, was wird mit der Rente sein? Das ist ja eine Sache, wo man sich innerhalb der Regierung streitet, um Positionen. Aber es gab Tabus oder Tabuisierung von Issues oder von bestimmten Themengebieten, die zugelassen wurden, wo so ein gemeinschaftliches Verständnis war, das sind jetzt keine Probleme. Pegida-Demonstrationen wurden lange Zeit nicht wahrgenommen und nicht thematisiert und dann in aller Heftigkeit. Das zeigt mir, dass es natürlich mehr Offenheit bedarf, auch Probleme, auch welche, die nicht so angenehm sind, zu artikulieren, sie anzusprechen und sie zu thematisieren.
Sind Politik und auch Journalisten selbst zu sehr in einer Blase, in der sie sich befinden, dass sie die eigentlichen Belange gar nicht mehr sehen und wahrnehmen können?
Sie sind in einer Blase, das ist richtig, in Berlin, absolut. Und viele der Journalisten, die dort sind, sind ja schon seit 1999 mindestens da, einige von ihnen auch früher, seit früheren Zeiten. Das ist tatsächlich so, und viele von denen sind ja auch bestimmten Ressorts zugeteilt, nicht Ministern. Also wenn das die Ministerin oder der Minister wechselt, bleibt der Redakteur oder die Reporterin trotzdem zuständig. Also konkret jemand, der für Rupert Scholz als Verteidigungsminister zuständig war, ist dann auch zuständig gewesen für Rudolf Scharping und heute von Ursula von der Leyen. Also da gibt es natürlich täglich auch Absprachen mit Kollegen oder wie siehst du das, und das führt zu einem gewissen Gleichförmigkeit. Aber mein Eindruck ist, dass sich da was ändert, gerade auch durch die aktuellen Ereignisse, auch die Erfolge radikaler Parteien, dass da ein Umdenken stattfindet. Man sagt, okay, wir müssen thematisieren, was den Menschen wichtig ist, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm oder so stromlinienförmig ist.
Was verändert sich denn dann in diesen Strukturen, wenn Sie sagen, die sind so festgefahren? Wie können denn da Veränderungen aussehen?
Die fangen an bei den Redakteuren selbst, bei den Reportern, indem sie mehr zulassen, indem sie mehr tatsächlich auch Meinungsvielfalt zulassen, Tabuthemen besprechen und sagen, okay, was ist denn wirklich der Hintergrund für diese Messerattacke? Wer war es denn wirklich? Ne? Wie hängt das zusammen mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis? Spielt es keine Rolle? Spielt es eine Rolle? Also auch nicht Menschen jetzt, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, vorsätzlich Schuld zuweisen. Aber zumindest es zu thematisieren, damit man diese Thematisierung nicht anderen und nur Radikalen überlässt. Das ist wichtig, also damit anzufangen.
Aber auch eine Selbstkritik: Journalisten haben einiges an ihrer Arbeit bisher nicht gemacht.
Einige Journalisten haben einiges nicht gemacht, sicherlich. Und ich glaube, mittlerweile sehen das die meisten selbst und sehen diese Diskrepanz. Vielleicht hätten sie es gerne gemacht und konnten sie es nicht tun. Ich glaube, da beginnt jetzt ein Umdenken. Weil es natürlich nicht auf Redaktionslinie war. Es gibt in vielen Häusern, gab es doch, ich meine, denken Sie an sich selbst, ich weiß nicht, wie das war, ob man, dass man bestimmte Zugehörigkeiten zu Landsmannschaft nicht benennen durfte. Wenn jemand Asylbewerber war, durfte man nicht sagen, es ist ein Asylbewerber, der diese Tat gemacht hat, sondern das ist jemand, dessen Nationalität wir nicht nennen. Man hat zum Teil Einbruchstatistiken nicht runtergebrochen auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Kulturkreisen. Und die Menschen merken das und spüren das und sagen, warum tut hier keiner was gegen osteuropäische Banden und dergleichen. Das heißt ja nicht, dass man Rassist ist, wenn man sowas benennt. Aber es gibt ja ein gutes Beispiel. Der Oberbürgermeister von Tübingen hat ja hier auch häufig Olaf Palmer, diese Tabus aufgebrochen, auch zur Kritik seiner eigenen Partei und seiner grünen Kollegen. Und so muss man auch als Journalist und in der Öffentlichkeit damit umgehen.
Sie waren Regierungssprecher von Gerhard Schröder. Dieser Satz, es gibt keine schlechte Politik, nur eine schlecht verkaufte. Ist das einer Ihrer Glaubenssätze?
Nein, weil damit machen sich meistens Politiker sehr einfach, denn oftmals wird auf die Kommunikation ja abgeschoben, was das Versäumnis der Politik ist. Ne? Wir müssen die Politik besser erklären, wir müssen unsere Politik besser unter das Volk bringen, sagt man ja gerne, wenn es in der Politik hakt. Dann ist schon mal klar, der Kommunikator ist schuld und nicht die Politiker selbst. Erleben wir auch in jüngster Zeit, auch innerhalb dieser Bundesregierung häufig. Aber richtig ist, man muss Politik heute noch besser erklären, noch anders erklären. Denn es gibt so einen komischen Gegensatz. Auf der einen Seite gibt es Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger wie nie zuvor, sich über Inhalte zu informieren. Und gleichzeitig sehen wir, dass viele Menschen zunehmend in ihrer eigenen Blase bleiben, in ihrer eigenen Bubble, nur noch in Gruppen agieren, in denen sie sich bestätigt fühlen. Und da reinzukommen und Politik zu erklären, auch diesen Menschen, die zu erreichen, das ist eine große Aufgabe.
Aber dieses schlecht verkauft ist beispielsweise ein Satz, der auch viel als Malu Dreyer das Debakel um den Flughafen Hahn erklären musste. Und da hat man sagen wollen, wir haben keine Fehler in der Politik gemacht. War das nicht genau der Fehler, das so zu verkaufen?
Ja, das war ein Fehler und ich kann das gut beurteilen, weil ich war ja damals dann, als es um den Neuverkauf ging, mit dabei. Sie erinnern sich, das war ja so, dass der erste Versuch grundlegend schief ging, weil derjenigen, den man sich da ausgeguckt hatte, als Käufer entpuppte sich dann, ich glaube sogar durch eine Recherche des SWR, als komplett insolvent. Das war ein Mann, der lebte über einem Reifenstapel in Shanghai und war nicht Mitglied der großen oder Geschäftsführer, Inhaber der großen Shanghai Trading Corporation, die man sich in einem großen Glaspalast da vorstellte. Und dann ging es darum, dieses Debakel wieder gut zu machen mit einem Verkauf an einen wirklich solventen Partner. Der Verkauf musste sein, das war eine EU-Richtlinie. Und dann droht es tatsächlich, dass man den gleichen Fehler zweimal machen wollte, nämlich indem man erklärte, wir haben jetzt den wirklich guten gefunden und es gibt keine Probleme auf dem Weg. Und ich merkte damals, da gab es eine große Skepsis bei den Journalisten, gerade bei denen, die den ersten Verkauf und entsprechende Anpreisungen auch erlebt hatten und hatten große Schwierigkeiten mit der argumentativen Linie, wie sie damals von dem Innenminister dann auch vorgebracht wurde. Nachvollziehbar, weil der natürlich dachte, jedes Eingeständnis von Schwäche bedeutet Schwäche oder von Unvollkommenheit.
Aber ist das nicht genau der Punkt, an dem gearbeitet werden müsste?
Ja, und deswegen war es so wichtig, in diesem konkreten Fall zu sagen, okay, wir wissen vielleicht noch nicht, wer der kompetente Partner ist und wen wir uns da aussuchen als Käufer, aber wir informieren über jeden Schritt transparent und glaubwürdig. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und auch der Roger Liewens, der Innenminister, hat sich davon dann auch begeistern lassen. Und am Ende war es Gott sei Dank auch sowohl ein solventer Partner als auch eine gute Kommunikation, die dann zum guten Ergebnis geführt hat. Das ist sicherlich ein Beispiel, wie man kommunizieren, komplexe Sachverhalte kommunizieren kann, schrittweise, Step by Step, und die Schwierigkeiten nicht verneinen.
Komplexe Sachverhalte, die hat es für Sie natürlich in Ihrer Arbeit als Regierungssprecher auch häufig gegeben.
Oh ja.
Wir hören jetzt einfach mal rein. Das betrifft dann einen Kollegen von Ihnen, nämlich den aktuellen Regierungssprecher Steffen Seibert, und Thilo Jung von Jung und Naiv. Der hat einen Zusammenschnitt gemacht, mal einen kurzen Auszug daraus. Und da ging es darum, wie Steffen Seibert über den BND-Skandal informierte. 2015 war das. Wir hören mal rein.
Die Bundesregierung hat zu dem Sachverhalt, den Sie ansprechen, gestern eine Presseerklärung herausgegeben und ich habe der nichts hinzuzufügen. Und das bedeutet, dass ich der Presseerklärung der Bundesregierung von gestern Nachmittag nichts hinzuzufügen habe. Ich muss auch Ihnen noch einmal sagen, dass ich auch dem Wortlaut dieser Presseerklärung nichts hinzuzufügen habe. Ich bin gar nicht in der Lage, über diese Presseerklärung hinaus Ihnen darüber zu berichten.
Herr Ander, wie hätte das bei Ihnen geklungen? Ganz ähnlich vermutlich. Ne?
Ja, ganz ähnlich. Also wahrscheinlich ganz genauso. Weil für mich, ich höre das ja mit einer professionellen, noch zusätzlichen, mit einem professionellen Ohr. Und für mich ist ganz klar, Steffen Seibert konnte über das hinaus, was er da als Presseerklärung zu dem Vorgang preisgegeben hat, nicht mehr sagen. Gut, da kann man noch ein bisschen mit Augenzwinkern oder Charme versuchen, die Situation zu retten. Aber meistens sind das solche Fragen und Nachfragen, dass sie gar nicht anders können, als dann an ihrer Erklärung zu kleben. Er durfte nicht mehr sagen und deswegen konnte er auch nicht mehr sagen. Er hätte natürlich mehr sagen können.
Die Veränderungen, die bezeichnen Sie als roten Faden in Ihrem Leben. Was ist denn so die größte Veränderung? Gibt es da eine, die Sie herausgreifen können?
Meinen Sie jetzt für mich persönlich?
Ganz
oder,
genau, ja. So innerhalb Ihrer Entwicklung.
Ja, in meiner Entwicklung, ach, jeder war eigentlich wichtig und jeder war unterschiedlich. Eine ganz große Veränderung gab es natürlich, als ich dann Regierungssprecher wurde. Eine große Veränderung gab es auch, als ich dann aufgehört habe, weil dann fangen sie auch von einem Tag auf den anderen wieder ganz neu an. Ich bin ja dann in die freie Wirtschaft gegangen, musste mich da neu beweisen in einem ganz neuen Umfeld.
Und sie haben dann, glaube ich, zwischendrin auch Vorlesungen gehalten noch erstmal, als Sie in den Ruhestand versetzt wurden.
In den Ruhestand, in den einstweiligen Ruhestand, aus dem man ja immer wieder rausgeholt werden kann, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber das war auch ein bisschen mit knapp über 40 ein komisches Wort für mich in den Ruhestand. Da wollte ich auch nicht hin, bis heute auch nicht. Ja, ich habe so ein paar Vorlesungen gehalten, aber das war jetzt auch keine Dauergeschichte.
War das erstmal so eine Notlösung, um auch wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen?
Nein, aber es war klar, dass ich meine neue Tätigkeit nicht anfangen würde, ein halbes Jahr. Und ich habe auch ein bisschen rumgeguckt, was ist möglich, was willst du machen. Es gab auch damals journalistische Angebote, aber keins, was mir damals wirklich gefiel. Und auch aus Unternehmensseite, aber das war für mich die herausforderndste Sache damals bei AWD. Und das ist klar.
Carsten Maschmeyer, der sehr in der Kritik stand, heute Swiss Life Select eben auch. Und war das so die Vernetzung, die Sie natürlich über Gerhard Schröder auch hatten, der als guter Freund von Maschmeyer galt, dass Sie dort anfingen?
Der hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir kannten uns schon vorher, aber hat einmal tatsächlich dann auch uns zusammengebracht. Aber Angebote gab es auch von anderen Unternehmen auch. Ich hätte also dahin nicht gehen müssen. Für mich hat das sehr gereizt auch, weil es für mich was ganz anderes war, weil es auch für mich wichtig war, einmal diese neue Welt der Wirtschaft zu erleben in seiner damals wirklich reinsten Form. Jeder, der da arbeitete, es gab so ein Motto, jeder muss mehr bringen, als er kostet. Das war ganz anders als in der Politik und es war auch gut, das zu erleben. Hilft mir auch jetzt sehr in meiner Tätigkeit als Unternehmer. Also das war für mich
der Grund. Wie kritisch sehen Sie das heute? Denn da gab es natürlich dann auch große Kritik auch an dem Vorgehen Maschmeyers, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist und wie eben auch die Menschen geprellt wurden, weil sie über die Risiken nicht ausreichend aufgeklärt wurden.
Ja, das sehe ich überhaupt nicht kritisch heute. Heute weniger denn je, weil sich im letzten Jahr herausgestellt hat, dass viele der Berichte, die es gab, damals fingiert worden sind von einem Mitarbeiter, der von der Konkurrenz, konkret der DVAG, bezahlt worden ist. Der hat auch ein Buch geschrieben, was in Stuttgart sogar verlegt worden ist. Also das mussten auch viele Journalisten dann sich eingestehen, dass sie da falsch Berichterstattung gemacht haben. Viele haben das auch anerkannt. Spiegel hat einen großen Bericht darüber geschrieben etwa.
Aber auch, dass die Aufklärung so nicht stattgefunden hat, wie sie hätte stattfinden müssen, über die Risiken, die es dabei eben gibt?
Na, die Risiken, da gab es immer unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Ich selber bin ja viel mit solchen Berichten konfrontiert worden. Und alles, was ich gesehen habe, das wurde ja auch gerichtlich hinterfragt. Das waren Protokolle, die den Menschen unterschrieben haben, offenbar auch wahrgenommen haben, wo diese Risiken drinstehen. Die haben dann immer gesagt, ja, wir wurden aber nicht darüber wirklich informiert, wir haben nur unterschrieben. In Finanzgeschäften ist es immer gut, alles zu lesen. Also ich, wie gesagt, ich kann da nichts Negatives in meiner Zeit erkennen. Auch ganz im Gegenteil, nachdem ich dann wahrgenommen habe, dass vieles von der Konkurrenz auch tatsächlich gestreut worden ist und auch in Auftrag gegeben worden ist, muss ich sagen, dass da eher Carsten Maschmeyer Unrecht getan wurde als andersrum.
Sie haben gerade gesagt, das hat Sie sehr geprägt, dann eben auch für Ihre weitere Entwicklung. War das nochmal ein anderer Einblick, weil es im Politikgeschäft, ich meine, die Intrigen, die gibt es dort natürlich auch.
Intrigen gibt es überall, sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll es ja mal bisweilen geben, aber vielleicht ist der SWR ja völlig frei davon.
Ich glaube, die gibt es überall, wo Menschen sind, oder?
Ja, wahrscheinlich. Gehe ich auch fest von aus. Es hat mich sehr geprägt, weil es freies, also wirklich Unternehmertum ist, was ich in dieser Form bisher nicht erlebt hatte. Politik funktioniert ja nach völlig anderen Spielregeln und das war für mich sehr wichtig, jeden Tag neu aufzustehen, was die meisten ja machten und sagen, okay, was machen wir heute und positiv in den Tag zu starten und sich von Rückschlägen nicht runterziehen zu lassen, sondern im Gegenteil weiter nach vorne zu gehen. Das war gut.
Über einen Punkt in Ihrer Biografie haben wir noch nicht gesprochen. Sie sind nämlich erstmal Reserveoffizier geworden. Wie war denn der Gedanke überhaupt entstanden, dass Sie dort anfangen wollten?
Ein Freund meiner Familie, also meiner Eltern, der war bei einem Bataillon gewesen, also bei der Bundeswehr in Lüneburg und hatte mir davon berichtet und dann war die Frage, wo gehe ich hin? Und ich wollte damals zur Bundeswehr gehen und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, einmal elektronische Kampfführung da in der Nähe in Köln, glaube ich, und eben Lüneburg. Und dann habe ich gesagt, Mensch, gucke ich mir mal an, das klang ganz gut, weil das war so ein altes Regiment, früher war das Kavallerie. Und als ich dann da war, traf ich viele andere, 15, 18 junge Männer, die meisten kamen aus Niedersachsen und sind da hingegangen, eben aufgrund der Geschichte dieses Bataillons und hatten sich alle für diesen Weg des Reserveoffiziers entschieden. Da geht man ja 2 Jahre, hatte man sich damals verpflichtet und ging durch verschiedene Lehrgänge zum Fahnenjunker und Fähnrich, so hieß das, und wurde dann am Ende der Laufbahn dann Reserveoffizier. Und es war ein viel spannenderer Weg als 15 Monate, ich sag's mal salopp, Panzer zu putzen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
Aber so gut kann es Ihnen nicht gefallen haben, denn Sie sind dann mit 22, dann waren Sie ja auch Politikchef der Welt.
Welt am Sonntag,
genau. Ganz genau.
No, das hing damit nicht zusammen, weil die Zeit war ja zu Ende. Reserveoffizier heißt ja, dass man da in der Reserve dann auch sich quasi bereit hält. Dazu ist es aber nicht gekommen. Ich habe dann einmal noch geübt und das war es dann auch. Musste mich also nicht mehr bereithalten. Aber man trägt diesen Titel dann, Leutnant der Reserve, den darf man dann haben. Nee, ich wollte Journalist werden, auf jeden Fall. Ich wollte ja nicht mein Leben lang Offizier sein, wollte Journalist werden und da ergab sich das durch einen guten Bekannten.
Die Einführung der Wehrpflicht wird gerade wieder diskutiert. Eine große Mehrheit der Deutschen ist dafür. Wie ist Ihre Haltung?
Absolut dafür. Ich habe es ja selber gesehen. Also Wehrpflicht oder Ersatzdienst, kann jeder entscheiden, was er will. Ich finde, dass es gerade für junge Männer gut ist, vor dem Studium oder vor einer Ausbildung oder nach einer Ausbildung, je nachdem, einen Zeitraum zu haben, wo er diese Zeit hat und entweder was völlig anderes im sozialen Bereich macht oder auch eben bei der Bundeswehr, weil es ihn A, mit ganz anderen Menschen zusammenbringt, das ist gut, und zum Zweiten eben auch, weil es ihm bestimmte Pflichten auferlegt, die er vielleicht bis dahin noch nicht gelebt hat.
Und dennoch wird die Diskussion um die Wehrpflicht vorgeschoben, denn eigentlich geht es ja auch um den Pflegenotstand. Es fehlen nämlich die Menschen in der Pflege. Der Zivildienst könnte da eben auch Abhilfe leisten. Ja, Sie wollen gerade schon
wissen. Ja, sicher, klar. Und da sehen wir, was wir da abgeschafft haben. Völlig unsinnig. Man hätte sich ja nie vorstellen können, dass die CDU oder ein CSU-Minister tatsächlich dann die Wehrpflicht abschaffen würde, wenn man sich an all das noch erinnert, was in den 80er und 90er Jahren dann aus dieser Ecke gedrungen ist, nach anderen Forderungen von den Grünen oder etwa das zu tun. Also das war schon sehr erstaunlich, dass Karl Theodor von Gutenberg zu Gutenberg das dann eben gemacht hat. Ich halte den Pflegenotstand natürlich als Teilfolge davon, dass diese Zivilkräfte weggefallen sind. Das beklagen wir jetzt. Wir hätten es anders haben können.
Kann das aber denn die Lösung sein, zu sagen, wir brauchen wieder Zivildienstleistende, weil der Pflegenotstand zu groß ist? Muss es da nicht ganz andere Maßnahmen geben, die ja jetzt so langsam angegangen werden?
Ja, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Menschen sind auch langsames Leid, immer nur Dinge zu beklagen oder zu hören von der Politik. Wir müssen da was tun und der Pflegenotstand, wir möchten Ergebnisse sehen. Und wir haben im letzten Wahlkampf gehört, der Pflegenotstand ist groß. Wir hören es jetzt wieder. Jede Politik, jede Partei benutzt es auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube, diese Aufrufe sind wohlfeil. Die Menschen wollen, dass was passiert. Und ob nun Zivildienstleistende würden sicherlich einen guten Beitrag dazu leisten, diesen Notstand erst einmal zu lindern, sicherlich. Aber auf Dauer kann das nicht die einzige Lösung sein. Beklagt ist das viel. Es muss was geschehen.
Haben Sie das in Ihrem persönlichen Umfeld erlebt? Pflege? War das etwas, was in Ihrer Familie stattgefunden hat, stattfinden musste?
Ja, das habe ich erlebt. Aber das war nun etwas, was auch nicht so schön war. Deswegen rede ich ja nicht so sehr. Also die Leistungen der Pflege sind sicherlich sehr vielschichtig. In jedem Fall waren die nicht so, wie man sich ein würdiges Altern vorstellt. Ich meine, die Zuhörer kennen das sicherlich. Das ist einfach, also das war nicht schön. Also das war
denn
ein Heim.
Gerade wenn man betroffen ist, dann entwickelt man auch eine andere Haltung.
Ja, das war ein Heim, was ganz furchtbar lag und die Person konnte sich, die Person konnte sich auch nicht mehr richtig bewegen, wurde auch nicht wirklich gut gepflegt und das ist wirklich kein würdiges Ende für jemanden, der wirklich ein Leben lang da wirklich gearbeitet hat und sehr viel im Sozialen gemacht hat.
Ich sage danke für den Besuch in SR1 Leute, Bele Ander.
Danke Ihnen.
Eins gehört. SWR.